Die Bedienung einer Dampflok ist eine Herausforderung. Unsere Dampfloks wurden 1906 in Betrieb gestellt. Wir haben zwei, MH1 und die MH4.
Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Tickets an der Kasse lösen, einsteigen in die Waldviertelbahn.
Ich habe leider noch kein Ticket.
Das werden wir uns jetzt holen beim Dienststellenleiter der Waldviertelbahn. Schön, dass du bei uns bist, Herbert Frantes.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Grüß dich, Herbert. Herbert, wir sitzen am Bahnsteig. Hinter uns die ehrwürdige Waldviertelbahn. Ein Lok wird sogar gerade saniert. Das muss doch ein Traumjob für jeden Mann sein, da zu arbeiten, oder? Und für jede Frau.
Generell ja. Wobei ich ein Spätberufener bin, das heißt, es war nicht der Kindheitstraum, Lokführer zu werden oder Schaffner oder Eisenbahn zu sein, sondern das kam relativ spät. Ich habe 2011 quasi, hat mich der Ruf ereilt, in die Eisenbahn einzusteigen.
Ah. Und was hat die Faszination ausgemacht für dich? Warum bist du dann eingestiegen und nie wieder ausgestiegen?
Also ich komme generell aus dem Tourismus. Damals der Einstieg war Marketing, Bereich Kooperationsaufbau. Die Waldviertelbahn wurde damals neu übernommen von der ÖBB. Kooperationsaufbau, Ideen, wie kann man das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. War total spannend. Das erste Jahr, das zweite Jahr, weil das Fahrmaterial und alles eher in einem schwierigen Zustand war. Und dann kam damals von unserer Firma, den Niederösterreichischen Verkehrsorganisationen bzw. Niederösterreichbahnen, die klare Strukturvorgabe, wir starten mit 100%, das heißt, wir bauen einen neuen Bahn auf, bauen eine Werkstätte, sanieren das Fahrmaterial und erwarten uns dementsprechend Fahrgäste in den nächsten Jahren.
Jetzt erzählen Sie mal ein bisschen was. Ihr habt ja, wenn man da auf die Gleise runterschaut, eine ziemlich spezielle Bahn, ist eine Schmalspurbahn, oder? Wie alt ist die? Was hat es mit der Bahn an sich auf sich?
Also Schmalspur heißt, wir haben eine Spurweite von 760 mm. Wird auch bosnische Spur genannt. Warum bosnische Spur? Die wurde entwickelt im Ex-Jugoslawien, in Bosnien. Dort ist nämlich von der Hügellandschaft ähnlich wie bei uns. Und die Schmalspur hat den Vorteil, man kann enge Bögen fahren. Das heißt, man kann Hügellandschaft relativ einfach mit geringeren Aufwänden überwinden. Im Gegensatz zur Normalspurbahn, die über einen Meter breit ist.
Und passt. Wie alt ist jetzt das Baby, das hinter uns steht?
Also, das Baby Waldviertelbahn feiert dieses Jahr den 125-jährigen Geburtstag, und zwar auf der Strecke Gmünd-Litscher beziehungsweise mit dem Abzweiger Heidenreichstein.
Man muss ja sagen, die Bahn passt ja perfekt zu meinem Kollegen, weil Karl ist auch ein Schmalspur-Casanova.
Dafür passt das Alter der Bahn sehr gut zu dir.
Ja, also ein Schaffner. Man kriegt nicht direkte Angebote, aber Lokführer und Schaffner haben eine gewisse Begehrlichkeit.
Oh, da steigen wir schon tief rein jetzt.
Die größte Begehrlichkeit wecken Dampflokführer und Heizer, weil ja, das wirklich das ja was klar. Besonderes ist. Ja. Und unser zweiter Streckenabschnitt, Gmünd-Groß-Gerungs, wurde dann 1903 eröffnet. Das heißt, wir sind zwischen 122 bis 125 Jahre ist unsere Strecke alt, der Verlauf. Es gibt viele Teile, die sind nur aus dieser Zeit. Es wurden ja zwei Viadukte gebaut, um Taleinschnitte zu überwinden. Die sind wirklich 125 bzw. 122 Jahre alt. Es gibt zwei Tunnel auf der Südstrecke. Da sind wir wieder bei den 122 Jahren. Wahnsinn. Natürlich dazwischen immer wieder renoviert. Aber wir haben in den letzten 15 Jahren haben wir Weichen und Schienen ausgebaut, wo eingeprägt war, Donauwitz 1898.
Linz-Donauwitz-Verfahren.
Richtig,
gell?
Also das ist natürlich, da sieht man, wie damals toll gearbeitet wurde.
Wahnsinn, weil das bis heute gehalten hat eigentlich.
Weil die bis heute gehalten haben, und vor allem in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und auch in den 50er Jahren und 60er Jahren noch, war das die Hauptader des Güterverkehrs in den Außenortschaften. Wie nach Norden eben über Alt-Nagelberg, damals mit der Glasindustrie. Die haben Unmengen von Material gebraucht. Da sind täglich Güterzüge gefahren. Litscher, oder auch eben weiterer Steinbach Richtung Groß-Gerungs. Man muss sich vorstellen, es sind die Güter, die angeliefert wurden aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Kohle oder sowas, wurden dann in den Außenortschaften gebracht. Deshalb ist Brennstoffhändler, Kohlehändler oder heute ist es das Lagerhaus und Eisenbahn ist eine Symbiose. Mhm. Es gibt fast keinen Bahnhof, daneben, ja. Wo eben daneben nicht ein Lagerhaus ist oder ein Kohlehändler. Und die Güter, die da produziert wurden, das heißt, wir reden von Getreide, wir reden von Kartoffel und natürlich Holz, wurde dann im Gegenzug nach Gmünd und da war ja der Anschluss zur Franz-Josefs-Bahn und von da wurde nach dann Wien. Weiter transportiert nach Wien und weiter weg. Mhm. Franz-Josefs-Bahn war ja quasi der Start schlechthin und Gmünd war ja eine Eisenbahnerstadt, bevor sie geteilt wurde in das jetzige Czeske Wellenitz zum Gmünd. Hat in Spitzenzeiten haben in Gmünd 2.500 Leute bei der Eisenbahn gearbeitet. Boah. Weil es hat im jetzigen Czeske Wellenice ein Dampflokwerk gegeben, eine Waggonreparaturwerkstätte und natürlich war damals der Bedarf an Kollegen, die den Zug bedient haben und so, damals ein reiner Dampflokbetrieb, war bei Weitem größer als wie heute.
Mhm. Wie schnell kannst du einen Dampflok jetzt fahren?
Also unsere Dampfloks sind circa ausgelegt auf 40 km/h. Höchstgeschwindigkeit. Wenn die lokal anfährt, kann sie 50 fahren, aber die Schmalspurwaggons, die wir haben, sind auch zum größten Teil über 100 Jahre alt.
Ja, das ist ja fürs Material nicht mehr gut.
Und vor allem, die sind ausgelegt auf 40 km/h. Die Waggons, die später mit Dreckstühlen und so gebaut worden sind, in die 50er Jahre und so, die könnte man natürlich schneller fahren. Die Dieselloks, die wir haben, die sind ausgelegt auf 60 km/h. Könnten wir bei den geraden Stücke, wo wir haben, kein Problem. Aber natürlich dadurch, dass wir ja einen Gebirgsbahncharakter haben, in die Bögen kann man das nicht fahren, weil die zu eng sind.
Ja. Jetzt stelle ich mir das technisch sehr spannend vor, mit einer Dampflok zu fahren. Ich glaube, das hat man nicht einmal geschwind in einem 2 Wochen Nachmittagskurs gelernt, wie man eine Dampflok betreibt, oder? Habt ihr überhaupt noch Leute, die das bedienen können und auch genug, um da einen Betrieb dann aufrechtzuerhalten?
Also wir haben genug Leute mittlerweile in Eigenausbildung, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können. Und die Bedienung einer Dampflok ist eine Herausforderung. Mhm. Unsere Dampfloks wurden 1906 in Betrieb gestellt. Wir haben zwei, MH1 und die MH4, gebaut damals für die Mariazellerbahn, dort aber nur 5 Jahre im Einsatz, weil damals die Mariazellerbahn schon elektrifiziert wurde. Und 1911 die 6 Stück dieser Serie quasi an die Schmalspurbahnen verteilt wurden, hauptsächlich im Waldviertel, weil sie ja als Bergbahnen Dampflokomotiven gebaut wurden. Und diese Dampfloks sind von der Technik, sie schauen immer mächtig aus, und weil die meisten schwarz sind, so diese schwarzen Ungetüme und sie rauchen und so. Und man hat Schraubschlüssel, beziehungsweise bei den Nusssatz geht es bis zu 75 von der Größe her. Allerdings beim Kreuzkopf, die Gleitbahn und so wird auf 0,1 Millimeter eingestellt. Also da sieht man den großen Unterschied. Und dann natürlich Dampfkessel. Das heißt, da braucht man eigene Ausbildung an Kesselwerter und so. Unsere Dampfkessel.
Und der Depp, der was das reinschaufelt.
Ah, ich würde nicht sagen Depp. Nämlich, es ist ein schwieriger Job und ein anstrengender Job, aber heute ist ein sehr wichtiger Job. Ja. Der kann wahnsinnig viel kaputt machen. Mhm. Und
muss er regelmäßig immer was, oder wie?
Er muss regelmäßig, es kommt natürlich darauf an, die Heizer wissen, wo brauche ich viel Energie.
Ja.
In der Ebene ist bei Weitem anders, dass wir, wenn ich dann, wir haben kilometerweit Bergstrecke.
Das entscheidet quasi der Heizer, das heißt, der muss wissen,
der Heizer,
wo er ist.
Der Heizer, mein Lokführer, das ist
ein Team.
Die arbeiten zusammen. Aber es gibt ja nicht nur die zwei, weil bei einer Dampflok, wir reden von 13 Bar Normaldruck, bei uns sind ca. 3000 Liter Wasser im Kessel und so. Und das muss ja mal angeheizt werden. Das heißt, wenn wir auf einen Samstag um 13 Uhr wegfahren, beginnt der Vorheizer
5 in der Früh.
Um 2 Uhr in der Früh.
Boah,
Wahnsinn. Und fangt einmal ganz langsam, zuerst mit Holz und ganz wenig Kohle einmal an, das Eisen ganz langsam zu erwärmen.
Weil das dehnt sich alles aus.
Das dehnt sich aus. Unser Kessel wird bis zu 2 cm länger. Und das ist die Firebox, das ist mit Stehkessel, mit Langkessel, das ist alles die technische Sache ist mit Stehbolzen, Anker und so miteinander verbunden. Ja. Aber der muss einmal ganz langsam anheizen.
Wahnsinn.
Und das braucht seine Stunden. Das darf nicht ganz schnell passieren, weil sonst bricht es.
Ja.
Das wird, wenn sie die Materialien unterschiedlich ausdehnen, kann man es abstellen.
Ja.
Und dann irgendwann nach 5-6 Stunden, wenn das eine gewisse Temperatur ist, dann fängt er stärker zum Nachlegen an. Und das Ziel ist, dass er circa um 11 Uhr irgendwo bei 9-10 Bar Betriebsdruck ist. Dazwischen muss er ja sowieso die Unterlager abschmieren. Und ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen eine dreckige Arbeit, wobei es eine hochintelligente Arbeit ist, weil da kann was passieren. Die schlecht geschmierte Lager, fast 2 Kilometer aus dem Lager schon, sind wir fertig. Es muss das Ganze dementsprechend vorbereitet sein, es muss dementsprechend das Wasser reingegeben werden und da darf ich auch nicht von 0 auf 100 jetzt dann wieder kaltes Wasser nachgeben, weil da passiert ein Wasserschlag und das auch zum Beispiel beim Fahren. Und dann irgendwann um 11 Uhr übernimmt der Lokführer und der Heizer vom Vorheizer, der erklärt ja, dass alles in Ordnung ist und so und die bringen dann die Lokomotive auf Volldruck, kuppeln an die Waggons an, wir kuppeln meistens also so eine Stunde vor Abfahrt an, weil natürlich Dampflokomotive ein begehrtes Fotomotiv ist.
Sehr klar.
Also das ist natürlich eine klasse Geschichte. Und dann, der Lokführer braucht natürlich generell eine Lokführerausbildung. Der Dampflokführer muss beginnen mit dem Kesselwärter, mit der Heizausbildung und dementsprechende Praxisstunden machen. Die Lokomotivausbildung sollte er schon haben oder macht es auch dazwischen. Und dann kann er quasi die Typenschulung Bereich Dampflokomotive gern und machen und fährt dann zig Stunden wieder als Beimann.
Ja.
Das heißt, da steht hinter ihm der Lehrlokführer und schaut, dass er es richtig macht. Und dann irgendwann, wenn er die Prüfung besteht, darf er selber als Lokführer fahren.
Das ist schon ein langer Weg quasi.
Ja, ja, also das nicht, wir reden nicht von 14 Tagen, wir reden auch nicht von einem Jahr, sondern man braucht dann schon 2-3 Jahre, um auch die Erfahrung und die Praxis. Weil ja, der Lokführer muss natürlich das Ganze mit Signal, der muss das alles wissen, wie bei einer Diesellok, wie funktioniert das Ganze, der Betrieb.
Ja, ist ja klar.
Und muss dementsprechend steuern.
Der muss aber auch die alte Dampflok spüren und kennen.
Der muss dich spüren. Richtig, ja. Spüren ist das Ding lebt.
Ja.
Da ist Kraft dahinter, das Ding lebt. Und der muss dann wissen, okay, habe ich genug Druck da und dementsprechend harmoniert oder muss er mit dem Heizer harmonieren, weil der muss sagen, du, schau, dass ich genug Feuer in der Feuerbox habe, weil jetzt kommen die Bergstücke und wir haben einige Teilstücke mit ca. 27 Promille Steigung und das hat wirklich Gebirgscharakter. Also die Bahn, wenn nach Mariazell fährt, hat dieselben Steigungsraten drinnen. Und da musst du genau wissen, wenn ein Gmünd wegfährt, muss ich jetzt nachlegen, weil zwischen Altweitra und Weitra haben wir die 180-Grad-Kehre mit 27 Promille. Da kann ich nicht dann nur mit 6 Dampf durchfahren, ja. Da komme ich nicht drauf. Das heißt, da brauche ich viel Dampf.
Cool.
Weiter Richtung Steinbach, da geht es wieder ein bisschen gemütlicher. Und ab Steinbach brauche ich nur mehr Vollgas. Bis Bruderndorf
rauf. Man kriegt so einen Guster, da sofort mitzufahren.
Absolut.
Wie oft fährt die Waldviertelbahn? Wie oft
kann man? Wir fahren saisonal bedingt von 1. Mai bis Ende Oktober.
Also ihr habt Saisoneröffnung schon gehabt, man kann schon kommen zu euch.
Richtig, man kann jederzeit vorbeikommen, haben auch schon die erste Dampflokfahrten hinter uns, weil wir fahren jeden ersten und dritten Samstag im Monat die Strecke Gmünd-Groß-Gerungs und jeden ersten und dritten Sonntag im Monat die Strecke Gmünd-Litscher. Das heißt,
mit Dampf.
Das heißt, man kann sagen, wir haben 2 Dampfzugfahrten nach Groß-Gerungs im Monat, 2 Dampfzugfahrten nach Litscher plus Sonderzüge und solche Sachen in dem Bereich Veranstaltungszüge. Und mit denen kommen wir wirklich auf zwischen 30 und 35 Dampflokfahrten in der Saison. Und es gibt nicht viele Betriebe,
die
so viel Dampflok fahren.
Weil das muss ja einfach als Material ausholen.
Deshalb haben wir auch 2 Dampfloks.
Ja.
Und ist es so, dass das oft ausgebucht ist? Muss man da relativ schnell dran sein? Oder?
Die Dampflokfahrten generell, vor allem diese Veranstaltungszüge, sind extrem gut gebucht.
Ja.
Und die Lokomotive hat einfach nur gewisse Kraft, um gewisse Waggons zu ziehen.
Ja, klar.
Aber wir haben schon bei einer normalen Dampflokfahrt haben wir schon zwischen 250, 280 Personen am Zug. Wenn es trocken ist, würde man auch 300 zusammenbringen.
Naja, außer nur, der Kali fährt mit, dann naja, 281.
281 gehen nicht mehr. Die Thematik ist natürlich, Schiene und Rad ist eine Einheit. Mhm. Man kann dadurch, dass Eisen auf Eisen geht, bringt man sehr viel Tonnage in Bewegung. Der Nachteil ist beim Bremsen. Das heißt, man braucht relativ lang, bis man steht. Aber wenn jetzt das Ganze feucht wird, dann hat man einfach einen Film dazwischen und dann tut sich die Dampflok doch relativ schwer, dass sie diese Menge an Waggons über den Berg raufbringt, weil sie doch nicht so fein zu steuern ist wie zum Beispiel ein Diesellok.
Ziehen Sie da die Leute dann auch oft ein bisschen so traditioneller an, sozusagen? Wenn's mit
nur, wenn wir spezielle Veranstaltungszüge haben.
Ja.
Wir sind ein touristisches Angebot. Wir haben natürlich Besucher aus der ganzen Welt, muss man sagen. Dampflok-Fans kommen von Japan bis Amerika, kommen zu uns als Einzelreisende, natürlich auch als Gruppen, speziell für Fotozüge. Da sind wir oft den ganzen Tag unterwegs, da sind 20 Leute drauf, zahlen ein gutes Geld dafür, aber da müssen wir auf bestimmte Stellen stehen bleiben, machen spezielle Fotos, zurückschieben, wieder anfahren. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber die meisten wollen natürlich das einmal erleben, Dampflokfahrt.
Ja, absolut.
Also das, wenn es da vorne schwarz rausraucht und so, also das ist schon eine klasse Geschichte.
Und wir haben ja auch noch die Möglichkeit, wenn man mit dem Iron Curtain Trail unterwegs ist, mit dem Fahrrad, kann man sich einmal ein paar Meter sparen und kann einmal ein paar Meter mit euch mitfahren. Ja, das heißt, also, Rallfahrer wird es wahrscheinlich auch
wir nehmen einen Rallfahrer mit. Also jetzt ist egal, also sagen wir mal, beim Nostalgiezug, ob Dampflok oder Diesellok ist, haben wir den Dienstwagen mit dabei. Da kriegen wir bis zu 15 Räder rein. Also deshalb muss man unbedingt reservieren, damit man auch sicher mitkommt. Wir haben sogar einen zweiten Dienstwagen in Reserve. Das heißt, wir kommen bis zu 25 Räder, fahren aber zwischendurch mit der, unter Anführungszeichen, unsere modernsten Fahrzeuge sind unsere Triebwagen, auch Schienenbus genannt. Die sind allerdings auch schon 35 Jahre und älter. Da ist unsere Kapazität auf 10 Räder beschränkt.
Was war denn da so der kurioseste Moment, der dir passiert ist? Hat es einmal irgendwo ganz blöd stehen geblieben oder ist irgendwas einmal...
Kuriose Momente gibt es ja viele. Wir haben schon mal gehabt, wo wirklich, weil Weidetierhaltung, wo man vor Weitem schon gesehen hat, das liebe Stück Kuh hat sich verirrt, steht auf der Schiene und bewegt sich nicht weg. Das heißt, wir sind stehen geblieben, haben dem Tier gut zugeredet und es hat dann den Schienenstrang verlassen. Aber es gibt viele kuriose Sachen. Einerseits natürlich von den Fahrgästen, du hast Japaner da, der ein bisschen Englisch kann.
Ja.
Und dann würde der erklären, ob er da in dem Bahnhof, ob wir ein paar Minuten warten, weil er mega schnell dieses ganz besondere Foto machen. Also das ist von bis.
Cool.
Und aber generell dieses Fühlen, dieses Erleben, wenn du durch einen Tunnel durchfährst. Unser längster Tunnel ist 250 Meter durch. Also 250 Meter lang. Auch da drinnen raucht's.
Ja.
Und im Sommer hast du die Fenster offen. Also da spürst du schon. Ich sage aber jetzt auch die Kunden, nicht verzagen, das ist Heißdampf. Heißdampf ist wahnsinnig gut für die Lungen, reinigt und so. Das Wursten ist dann nur, was da kommt alles raus, was nicht rein soll. Also das sind natürlich schon tolle Sachen. Wenn du über die Viadukte drüber fährst, die haben wir teilweise im Bogen, du siehst, wie die Lok fahren fährt. Also die schnauft und dampft und bewegt sich wirklich da am Berg. Ist
ja wirklich ein tolles Ausflugstour.
Ist eine tolle Geschichte. Aber auch bei den Dieselloks. Die Dieselloks, was wir haben, sind über 60 Jahre alt. Also das ist auch nicht was. Ersatzteile, nicht irgendwo anrufen und sagen, hey, ich brauche den Teil. Entweder selber bauen, auf Maß anfertigen oder irgendwas Besonderes zusammenbauen, was natürlich auch den Vorschriften entspricht.
Ja, ist eh klar. Jetzt haben wir schon über die Samstage und Sonntage geredet, wo ihr mit Dampffahrt habt, ihr fahrt ja quasi schon regelmäßig auch mit Elektro. Da gibt es einen ganz normalen Fahrplan, oder?
Elektro nicht. Wir fahren Diesel mit den Diesel-Looks. Also es ist so, natürlich saisonbedingt, Mai und Oktober fahren wir hauptsächlich Samstag, Sonntag, Feiertage. Juni und September kommt der Mittwoch schon dazu. Und Juli, August fahren wir täglich. Und da wechseln wir ab, Einerseits mit unseren goldenen Triebwagen. Da hat ein so ein Triebwagen eine Kapazität von 56 Fahrgästen plus 10 Räder. Wir haben aber drei davon. Das heißt, wir können alle drei zusammenhängen, kommen auf eine Kapazität von 180 Personen, was wir unterbringen. Oder wir fahren eben mit den Nostalgiewaggons, mit der Diesellok, das hauptsächlich am Mittwoch, da kann man sogar beide Äste auf einem Tag befahren und das dann alternierend mit der Dampflok, alternierend auch mit den Triebwagen. Also wir bieten ein sehr breites Angebot und 80% unserer Besucher ist die Fahrt das Ziel.
Ja, ist ja klar.
20%, die wollen schon dann auf Altnagelberg oder auf Litscha und dort am Herrensee gehen oder wollen auf Weitra, Langschlag oder Großgerangs, deren ist der goldene Triebwagen genauso recht. Weil das ist zwar schön, dass man bei uns kann man ein Fenster aufmachen, alles toll, man kann mit dem Lokführer ein bisschen quatschen, der erzählt dann sogar ein bisschen was während der Fahrt, aber der will auf den Ort hin.
Also man darf während der Fahrt auch mit dem Fahrer sprechen bei euch.
Beim goldenen Triebwagen geht es bei den Lokomotiven, da gibt es keinen Durchgang, ja, und so. Aber natürlich ist wegen dem, kuppelt man oft zu früh an oder auch in den Bahnhöfen, wo wir Aufenthalt haben. Die Leute kommen natürlich, wollen mit den Lokführer sprechen, vor allem Dampflokführer. Wie soll man sagen, ein Kuriosum?
Du bist der Star schon.
Du bist der Star, richtig. Das gibt's ja nicht mehr. Oder Heizer. Und sie sind oft ganz verwundert, weil die sind nicht nur schwarz im Gesicht, sondern total verschwitzt. Man muss sich mal vorstellen, Hochsommer, es hat Außentemperaturen, so zwischen
Grad.
32 und 34 Grad. Und du stehst da oben und du musst dann dann einmal dieses Loch aufmachen, wo die Kohle rein ist.
Wo so heiß rausgeht.
Wir haben im Vollbrand 1000 Grad in der Brennkammer drinnen. Das heißt, da warmt's gut aus.
Kommt schon ein bisschen was da, ne?
Ja, und dann hast eben wirklich oben in der Führerkabine bist schon irgendwo bei 45, 47 Grad. Also, die Leute sind alle verwundert, wenn wir Wasser nachfüllen, dass die drunter, in den Kopf drunter stecken und so frisch runternehmen, weil wir müssen, kommt drauf an, was für Strecke ist, zwischen ein, zwei, dreimal Wasser nehmen, über die Bergstrecke mindestens, dass wir raufkommen, weil jetzt ein Gmünd, Großgärungs, Hin- und Retour sind ca. 43 Kilometer. Eine Strecke, das heißt Hin- und Retour sind wir auf 86 Kilometer. Wir verbrauchen ca. 1 bis 1,2 Tonnen Kohle, die der Heizer da reinschaufeln muss unter der Fahrt. Und ca. 11.000 bis 13.000 Liter Wasser. Kommt drauf an, was angehängt ist.
Sei mal ehrlich, ich schaue wieder mal eine Tonne Kohle. Das ist ja echt schon ein gescheiter, harter Job.
Ja, also wir sind circa 4,5 Stunden unterwegs. Also du kannst das ein bisschen aufteilen.
Ja, aber
natürlich schaffe ich
es.
Du weißt schon, was du hast. Also auch der Lokführer, wenn die nach so einer Tour absteigen auf die Nacht, haben fertig.
Der
weiß, was er da hat den ganzen
dabei,
Tag.
Das Fitnessstudio war dabei.
Da ist alles mit drinnen.
Und jetzt fahren die zwei Dampflok schon über 120 Jahre. Wie lange wird es denn geben, das insgesamt fahren noch?
Ja.
Also von unserer Seite, wenn keiner was dagegen hat, werden die noch lang fahren. Wir haben jetzt gerade einen Dampflok bei einer Hauptuntersuchung. Das heißt, die wird komplett zerlegt in alle
echt
Bestandteile.
Komplett. Also wirklich komplett.
Dann werden die ganzen wichtigen Teile, das wie Raumen und diese ganzen Antriebsstangen und alles, werden alle gerönt.
Gerönt, ja.
Überprüft. Der Kessel wird überprüft. Und wird neu gemacht. Wir haben eine neue Firebox gekriegt, neue Rauchrohre gekriegt, neue Heizrohre. Wir reden von einer Reparatur, die 6 bis 7 Monate dauert.
Du musst einmal wen finden, der das überhaupt noch kann, oder?
Es gibt Gott sei Dank in Mitteleuropa, also im ehemaligen Ostdeutschland, das Dampflokwerk Meiningen, die wirklich spezialisiert sind auf Dampfloks und auch die Kapazität und die Größe haben, dass sie das über die Bühne bringen. Mhm. Es gibt ja in Deutschland sehr viele Dampflokwerkstätten und so, die sind damit beschäftigt, ihre eigenen Lokomotiven zu reparieren. Das gibt's auch in Polen und solche Sachen, aber die wirklich für fremd arbeiten, die sind darauf ausgerichtet, ist das Dampflokwerk Meiningen. War in den 50er Jahren eines der größten Dampflokwerke im ehemaligen Ostdeutschland mit 3000 Beschäftigten. Die haben in ihren Spitzenzeiten täglich eine Dampflok in Betrieb gestellt.
Boah.
Die hat ja das Reisen grundsätzlich revolutioniert, die Dampflok, oder? Vor vielen, vielen
generell
Jahren.
Generell der Dampfbetrieb. Also, die Idee gekommen ist, Dampfbetrieb, das war die große industrielle Revolution.
Ja.
Und wie man diese Energie dann nur auf Räder gebracht hat, also auf Dampflok gebracht hat, das war die große Revolution. Auf einmal hat man Menschen über große Strecken in relativ schneller Zeit bringen können.
Ja.
Und vor allem Güter. Weil da was hat früher so ein Ochsenkarren oder ein Pferdekarren, der hat 1-2 Tonnen vielleicht aufladen. Auf einmal ist ein Dampflok dann gefahren und die hat 100 Tonnen transportieren können oder ja. 150 Tonnen. Dampfloks sind heute eine Seltenheit. Wie fast nur Dampfloks gefahren ist, sind Geschwindigkeiten gefahren. Also die schnellsten Dampfloks sind mit Spitzengeschwindigkeiten bis 200 km/h gefahren.
Boah, Wahnsinn, das also kann man sich gar nicht vorstellen.
Auf Normalspur, es gibt so große Dampflokomotiven, da sind schon 2 Harzer drauf, wollt beziehungsweise es gibt sogar, wo vom Tender, per Förderband die Brennkammer bestückt wird. Ja. Weil wir haben am Tender, kriegen wir 1,5 Tonnen Kohle drauf. Bei den großen Lokomotiven, bei den ganz großen Schwestern, die am Tender gehabt, da waren zwischen 8 und 10 Tonnen Kohle drauf. Und die haben wir verharzt auf so einer Strecke. Aber die Dampflok war wirklich, natürlich dann auch im Tourismus, die große Revolution. Ja. Es würde die ganze Adriaküste darunter, Kroatien, Italien, das war auf einmal, ist man dort runtergefahren, Urlaub machen. Weil das ist, ich sage einmal, damals in einem Tag ausgegangen oder ja. in 1,5 Tagen. Und das in luxuriösen Waggons dann schon. Ja. Natürlich, die ersten Waggons waren mit Holzbänken und waren auch nur aus Holz und jeder Waggon hat entweder seinen Ofen drin gehabt oder mit der Dampfheizung. Das heißt, es hat 2 Stufen gegeben, entweder sau kalt oder sau heiß, zum Regulieren, indem man das Fenster aufmacht.
Ja.
Aber das ist ja aber komfortabler geworden. Und wenn man dann angeschaut, es gibt ja heute noch den Kaiserzug und alles, ja. der spielt alle Stickeln, der Orient Express, die ja. spielen alle Stickeln. Also das, da wurde schon viel investiert. Natürlich heute die modernen Züge auch. Aber heute die modernen Züge haben ja wirklich nur mehr die Bedeutung, von Leute von A nach B zu bringen und das möglichst schnell.
Mhm.
Entweder in den Urlaub, aber hauptsächlich natürlich im Pendlerbereich.
Jetzt stellen wir das für uns schon cool vor. Wir haben schon leuchtende Augen, wenn ja. wir das hören und sehen. Aber für Kinder muss das ja ein Traum sein, oder? Ich habe gehört, ihr habt auch noch spezielle Fahrten für Kinder oder spezielle Themenfahrten. Sag uns einmal, was da gibt.
Natürlich, wir Kinder sind die Zukunft. Und vor allem, es hat sich sehr viel getan im Eisenbahnbereich, aber wieder, dass man Kinder zum Eisenbahnfahren bringt. Und da ist das natürlich eine tolle Geschichte mit dem. Und da bietet man an vom Zaubererzug, wo der Zauberer durchgeht und Figuren bastelt und kleine Kunststücke zeigt. Wir fahren zum Alpakahof, wo man eben aussteigt in Abschlag, wo 20 Minuten übrigens wandert. Dort gibt es eine Führung, man geht wieder retour, fährt mit dem Zug retour. Wir haben sehr viel im Kulinarikbereich, wo Familien, natürlich mit Kindern, aber das fängt vom Schnitzel-Express an und geht bis...
Es wird immer besser.
Bis zum Gulaschzug, teilweise in Kooperationen, wo dann zum Wirten gegangen wird und dort gegessen wird. Aber den Gulaschzug...
Habt ihr einen Mondzug auch?
Einen Mondnudelzug.
Mondnudelzug? Oh mein Gott.
Können wir bei euch anfangen? Das ist
genau, jederzeit. Da wird aber wirklich dann eine Eisenbahnatmosphäre. Direkt am Bahnhof wird der Gulasch so ausgeschenkt.
Cool.
Und so. Wir haben Kinder, der Westernzug ist zum Beispiel was.
Ja.
Wir fahren, auf einmal wird der Zug überfallen. Das allerdings nicht natürlich so wie früher, wo Explosionen und geschossen sind, eher auf die lustige Art, dass die Kinder keine Angst haben und sowas. Also wir bieten, cool. glaube ich, über das ganze Jahr an die 25 bis 30 Veranstaltungszüge
an. Also bei euch arbeiten und auch im Marketing stelle ich mir echt spannend vor, also echt eine coole Geschichte. Herbert, man merkt, du brennst für diesen Zug, du brennst für diese Thematik, das gefällt uns richtig. Also kommt unbedingt vorbei jetzt dann in den Sommermonaten, fahrt eine Runde mit der Waldviertelbahn.
Vielleicht stehen wir als Harzer vorne drin.
Genau.
Und fahrt ein bisschen langsamer.
Wir kommen einmal.
Mit Sondergenehmigung dürft ihr einmal mitfahren. Es waren es einmal mitgefahren, seid ihr nicht mehr so begeistert. Aber generell die Ausbildung, also man muss schon reden, der muss einmal die Kesselwärterprüfung machen. Das ist wirklich eine Wochenschulung. Du musst, ja. du hattest da ein Ding auf 13 Bar, das kann explodieren auch. Also,
ja, ist klar.
Da musst du schon dementsprechend technisch geschult.
Ist gescheiter der Kalle vor dir, wenn ich das mache lieber ich.
Ja, jederzeit. Wir haben aber andere Jobs auch. Wir brauchen Leute für die Infrastruktur, die was da
Schotter schaffen und alles. Für meinen Kollegen, der was das ein Klobogen ausrandt.
Nein, nicht. Wir haben in die Waggons ein Klos drinnen, aber auch da originalgetreue
Fällt durch,
man sieht runter, wo es hingeht. 2 Tage später haben wir die ganzen Insekten damit versorgt, ist alles wieder weg, die Natur reinigt sich.
Sehr ist cool. Auch ein schönes Gefühl, wenn man das so...
Total.
Ja. Herbert, am Ende von unserem Podcast fragen wir immer nur, was macht für dich das Waldviertel als Region aus?
Ich bin im Tourismus aufgewachsen und bin in frühester Jugend weggegangen und war bis zu meinem 30. Lebensjahr in Österreich und sogar im Ausland im Tourismus unterwegs. Und arme Waldviertler, nicht nur das Drei-Leute sein, sondern immer Waldviertler. Das heißt, man hat schon da irgendein so ein Gen in sich und kommt zurück. Und wie ich zurückkomme, das war die Zeit, wo das Waldviertel vor allem im touristischen Aufbruch war. Da hat sich wirklich viel bewegt. Also, und Landschaft, Schönheit, gewisse Sachen sieht man entspannter. Man kennt die Attribute des Waldviertels und die genießt ein echter Waldviertler genauso wie ein Zugezogener.
Was ist für dich ein echter Waldviertler, echte Waldviertlerin? Was macht den oder die aus?
Na, Waldviertler, echte Waldviertler sind nicht immer gleich die, die mit offenem Herzen auf Leute zugängen. Aber wenn sie dich ins Herz schließen, machen sie alles für dich. Also die sind so zum Pferdestellen, sage ich mal. Mhm. Und Waldviertler sind über die Jahrhunderte geprägt. Sie waren ja nie in Zentren. Das hat sich ja entwickelt über die Jahrhunderte. Sie sind manchmal ein bisschen zurückhaltend, aber brennen für ihre Sache.
Für die Waldviertler ist ja Gmünd schon eine große Stadt, oder?
Ja, also wir kommen schon weiter weg und so auch. Nein, man muss klar sagen, aber wir haben noch sehr viel Landschaft. Wir haben wirklich viel Landschaft. Wir haben viel Wald, wo andere froh waren. Weil in Zeichen wie Klimakrise und das alles, wir kämpfen natürlich genauso. Nur es ist bei uns Gott sei Dank nur ein paar Grad kühler und man kann rausgehen im Wald. Wir haben genug Wald, was woanders ja gar nicht mehr möglich ist. Ja. Und das alles, sag ich mal, du brauchst kein Extrembergsteiger sein, das bei uns durch den Wald, sondern du schlenderst gemütlich durch den Wald oder fährst mit dem Radl gemütlich durch. Und das Gefühl, was man da hat, man kann spazieren gehen, ohne dass man alle 100 Meter 50 Leute grüßen muss. Ich war im Tourismus fort wirklich in Hotspots. Ich bin spazieren gegangen, wenn es geregnet ist, weil da waren die Leute nicht draußen. Da hast du im Waldviertel einen großen Vorteil, das muss man wirklich also sagen.
Ich finde das gerne auf irgendeiner Tourismuskampagne auf, das ist sensationell.
Nein, wir haben, Gott sei Dank, mittlerweile hat sich touristisch verstanden.
Ja, okay.
Wir haben noch viel Platz nach oben.
Ja.
Also auch wenn es bei uns die Tourismuszahlen verdoppelt, ziehst du nach.
Alle 15 Meter.
Alle 15 Meter erst an Touristen. Also das ist der große Vorteil. Aber es passiert dadurch auch was.
Ja.
Und das Waldviertel birgt so viel. Natürlich braucht man Erlebniswelten. Ich sehe die Waldviertelbahn als Erlebniswelt. Ich steige da in Gmünd ein, ihr seht es da im Bahnhof. Das ist nicht ein normaler Bahnhof.
Nein.
Das ist der Einstieg.
Schaut so wie
eine touristische Erlebniswelt. Ja. Nur ich gehe halt nicht irgendwo da ein bisschen im Gras oder ersten Stock, zweiten Stock, sondern ich bewege mich entweder nach Litscha über 25 Kilometer oder auf Groß-Gerungs auf 43 Kilometer und sehe alles. Ich sehe tolle Städte wie Weitra und sowas. Ich sehe auch tolle Landschaften. Ich fahre an die Hochwälder vorbei. Ich fahre neben die Fischteiche vorbei. Also ich habe alles, was ich auf den Bereich will und das Ganze nur kulinarisch natürlich versorgt.
Also wer jetzt keinen Guster bekommen hat, mit der Waldviertelbahn zu fahren und sich das alles anzuschauen, dann weiß ich es auch nicht. Kommt vorbei beim Herbert. Herbert, danke für diesen tollen Einblick in eure wunderbare Bahn und wir empfehlen das jedem von Herzen.
Unbedingt vorbeischauen und wir hören uns wieder bei A Waldviertler.
Drei Leute, pfiat euch.
Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und gut Dampf, wie es bei uns heißt.
Gut Dampf.
Und die Fahrschiene bitte.
Das gehört dazu, wir leben davon.
A Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.